Lieben, wenn wir mal so ein bisschen innehalten und über unsere Zeit nachdenken, müssen wir nicht weit denken und gucken, da stellen wir fest, was heute modern ist, ist morgen altmodisch. Themen, die heute uns unter den Nägeln brennen, die wichtig sind, sind morgen schon Schnee von gestern. Unsere Welt ist sehr, sehr, sehr schnelllebig und man hat den Eindruck, sie wird immer schnelllebiger. Dinge, die von großer, revolutionärer Bedeutung waren, sind heute im Museum. Vor 200 Jahren hat die Dampfmaschine die Welt auf den Kopf gestellt und heute gebraucht sie kein Mensch mehr. Manche von uns haben noch VHS-Kassetten zu Hause oder CDs. Kein Mensch käme auf die Idee, Nachrichten zu telegrafieren. Was war das mal für eine moderne Technik? Wer heute ein 5 Jahre altes Handy in der Tasche hat, wird von seinen Freunden belächelt. Wir leben in einer Welt, die in vielerlei Hinsicht, und ich habe nur ein paar technische Dinge herausgegriffen, aber in vielen Dingen sehr unstet ist, sehr unruhig, sich permanent verändert, sich wandelt. Man hat so den Eindruck, es ist eigentlich nichts da, was auf Dauer Bestand hat und irgendwie auch Halt gibt. Und ich glaube, es ist sehr wohltuend und es ist sehr wichtig für uns, dass wir hier uns vergegenwärtigen, Jesus Christus ist unwandelbar. Im Hebräerbrief heißt es mal im 13. Kapitel, Jesus ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Er ist derselbe. Er ändert sich nicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch auch so geht wie mir. Als ich da so für mich darüber nachgedacht habe, fiel mir auf, dass ich viel über Jesus nachdenke und viel über Jesus weiß, was er gestern oder wer er gestern war, sozusagen. Also was er getan hat, als er vor allen Dingen Mensch war hier auf dieser Welt. Ich denke viel darüber nach, wie er Mensch geworden ist, wie er gelehrt hat, wie er Wunder getan hat, wie er gekreuzigt wurde, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist. Da fiel mir erschreckend auf, wie wenig ich eigentlich darüber nachdenke, was Jesus heute tut. Kennt ihr das? Geht es euch vielleicht auch so? Ich weiß nicht. Mir fiel das auf. Also ich denke sehr viel darüber nach, was Jesus getan hat und was er für ein wunderbarer Herr ist. Aber was macht Jesus Christus heute? Jesus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Haben wir gerade gehört. Aber was macht er heute? Was macht Jesus jetzt? Jetzt gerade in diesem Moment? Was macht er ganz genau? Worin besteht sein Dienst, sein Wirken? Mit dieser Frage, was Jesus heute tut, worin sein Dienst heute besteht, wollen wir unseren Predigttext heute lesen, den ersten Teil des 8. Kapitels im Hebräerbrief. Wir lesen von Vers 1 bis Vers 6. Bei Vers 6, die erste Hälfte nur. Hebräerbrief, Kapitel 8, von Vers 1 bis Vers 6. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, was er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die das sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn, und ein Zitat, sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt. Jesu Dienst heute. Jesu Dienst heute. übertrifft als erstes alles, was je vorher war. Der Schreiber dieses Briefes hat im vorherangehenden Kapitel, der Brief war ursprünglich nicht in Kapitel aufgeteilt, aber natürlich bei uns ist es Kapitel, also in diesem 7. Kapitel hat er sich 2 Bibeltexte vorgenommen. 1. Mose 14, einige Verse und Psalm 110. Und er hat anhand dieser beiden Bibelstellen dargelegt, dass Jesus Christus der verheißene, einzigartige und ewige Hohepriester Gottes ist. Nach der Ordnung Melchisedeks. Eine andere Priesterordnung als die Priesterordnung des Alten Bundes. Aber er ist der von Gott eingesetzte, wahre, immerwährende Hohepriester. Und er übertrifft dabei alles, was jemals vor ihm gewesen war. All die anderen hohen Priester, die vor ihm waren, stehen ihm hinten an. Er übertrifft diese bei Weitem. Das ganze 7. Kapitel handelt davon. Und der Schreiber fasst es jetzt nochmal zusammen und er bringt dieses alles noch einmal auf den Punkt. Hört hier nochmal diesen ersten Vers unseres Predigttextes. Die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist. Und dann am Ende, in Vers 6, jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt. Die Hauptsache bei dem, was wir sagen, das bedeutet so viel, wir könnten sagen, fassen wir das nochmal alles zusammen und bringen es auf den Punkt. Das Allerwichtigste, dick unterstrichen, rot markiert, mit Textmarker angestrichen, das merkt euch. Darum geht es. Das Allerwichtigste, was bisher jetzt über Jesus gesagt wurde. Wir fassen dieses 7. Kapitel einfach noch einmal mit wenigen Worten zusammen. Mach einen Strich unter die Rechnung und bringe die Sache auf einen Punkt. Spotlight an, darum geht es. Was sollen wir uns von all dem merken, was er uns vorher gesagt hat? Was ist das Allerwichtigste? Was dürfen wir nicht vergessen? Und das führt er in den nächsten 4,5 Versen aus. Werden wir uns gleich ansehen. Und er fasst es am Ende nochmal zusammen. Jetzt hat er, Jesus Christus, als hoher Priester des neuen Bundes, einen vortrefflicheren Dienst erlangt. Vers 6. Es gibt in diesem Brief 3 Dinge, die der Schreiber als vorzüglicher benennt. Und zwar einen vorzüglicheren Namen hat er dem Herrn gegeben, Kapitel 1, Vers 4. Er hat ihm einen vortrefflicheren Dienst gegeben, hier in Kapitel 8, Vers 6. Und er vollbringt ein vortrefflicheres Opfer, Kapitel 11, Vers 4. Ein vorzüglicher Name ist vom Sohn ererbt worden. Ein vortrefflicheres Opfer hat er als Erretter dargebracht. Und ein vortrefflicherer Dienst wird jetzt im Heiligtum ausgeübt. Jesus Christus hat einen Dienst angetreten, ein Amt empfangen, das alles, was vor ihm war, bei weitem übertrifft. Es ist vortrefflicher, es ist vorzüglicher, es ist unbeschreiblich besser als all das, was je da gewesen war. Einzigartig. Und darum geht es bei seinem Dienst. Bei seinem Amt als Gottes ewiger hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Jesu Dienst übertrifft alles, was je vorher war. Und da liegen jetzt 2 Fragen auf der Hand. Die eine, ja, wo und wie dient Jesus heute als hoher Priester Gottes? Wie übt er jetzt diesen vortrefflicheren Dienst aus? Wo geschieht das überhaupt? Eine zweite Frage, welchen hohen priesterlichen Dienst gab es denn vor seinem Amtsantritt und welche Bedeutung hatte das? Und in welchem Verhältnis steht diese anderen hohen Priester zu seinem Hohepriestertum? Und diese beiden Fragen werden in unserem Abschnitt beantwortet. Jesu Dienst heute, ein zweites, geschieht im himmlischen Original. Jesu Dienst heute geschieht im himmlischen Original. Das ist die Wahrheit und die Tatsache, die hier zusammenfassend aus diesem vorhergehenden Kapitel ganz besonders herausgehoben wird. Dick und fett unterstrichen. Klar markiert, das ist es. Das merkt euch, das vergesst nicht. Darum geht es. Noch einmal hier Vers 1 und Vers 2. Wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Wir haben einen solchen Hohepriester. Jetzt. Heute. Nicht wir hatten, sondern wir haben. Jetzt. Jesus Christus dient heute als Gottes hoher Priester. Beständig. Unverändert. Seit fast 2000 Jahren. Wir haben jetzt einen hohen Priester, Jesus Christus. Das ist wichtig. Vergesst das nicht. Und wo? Zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Gottes Thron heißt im 4. Kapitel einmal Thron der Gnade und hier Thron der Majestät. Und auf diesem Thron der Gnade, auf diesem königlichen Thron der Majestät sitzt Jesus zur Rechten Gottes des Vaters und dient als hoher Priester Gottes. Von dort war er gekommen. Er, der allmächtige Gott, er wurde Mensch, er erniedrigte sich bis zum Tod, ja zum schmachvollen Tod am Kreuz, von Menschenhand zu Tode gemartert, besiegte er den Tod, die Macht der Sünde, der Hölle. Und er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet, heißt es im Kolosserbrief, und sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph über sie gehalten. Mit diesem Sieg über die Macht der Finsternis, über die Macht des Bösen, des Todes, die Macht der Sünde, die Macht der Welt, die Macht des Teufels. Mit diesem Sieg ist er eingezogen in die himmlische Herrlichkeit. Und triumphal hat es sich auf diesen Thron der Majestät zur Rechten Gottes in den Himmel gesetzt. Sein Erlösungswerk ist vollendet. Es ist vollbracht, sagt unser Herr, als er am Kreuz hängt. Es ist vollbracht. Und dabei übertrifft er all das, was vorher war, weil es nie zum Ende kam. Es musste immer wiederholt werden. Diese Opfer waren nie zu Ende. Sie hatten nie wirklich die Versöhnung mit Gott vollkommen gebracht. Aber das Opfer Jesu war der vollkommene Sieg über Sünde, Tod und Hölle. Und es ist vollbracht. Und er muss seinen Dienst nun nicht länger im Stehen verrichten. Im Tempel gab es und in der Stiftshütte keine Sitzgelegenheiten für den hohen Priester. Aber Jesus ist fertig. Der Dienst ist erledigt. Und er sitzt zur Rechten Gottes im Himmel. Jesus Christus ist heute unser Hohepriester im Himmel, zur Rechten Gottes des Vaters. Und er sitzt dort. Aber er sitzt dort nicht untätig herum, sondern er dient, heißt es hier. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Vers 2. Jesus thront nicht nur als Weltenherrscher in majestätischer Würde im Himmel, sondern er dient dort. Als Gottes hohe Priester. Er dient seiner Gemeinde und jedem einzelnen Gläubigen. Jesu Priesterdienst ist mit seinem Erlösungswerk am Kreuz zwar vollendet, aber nicht abgeschlossen. Er hört mit seiner Erhöhung zur Rechten Gottes im Himmel nicht damit auf, priesterlich zu walten. Ganz im Gegenteil, er dient im Himmel als hohe Priester Gottes. Wo dient Jesus heute genau als Hohepriester? Lesen wir es noch einmal hier in Vers 2, in dem himmlischen Heiligtum, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Er dient im Original, in dem, was Gott gemacht hat, in dem Heiligtum, das Gott selbst errichtet hat. Und nicht in der irdischen Kopie, in der dann von Vers 5 die Rede ist, die Mose oder unter Mose hergestellt wurde, von Menschenhand. Und ihr kennt sicher diese Begebenheit, als schon Jesaja 740 Jahre vor Christus einmal einen Blick nehmen durfte. In dieses himmlische Heiligtum und dort Gott thronen sieht In Jesaja Kapitel 6, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da bebten die Türpfosten an den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ein Einblick in diesen himmlischen Thronsaal Gottes, aber auch in dieses himmlische Heiligtum Gottes, sozusagen den himmlischen Originaltempel oder die Originalstiftshütte, wie sie Gott im Himmel errichtet hat. Und an diesem himmlischen Ort dient jetzt und heute Jesus Christus als unser Hohepriester vor Gott. Jesu Dienst heute geschieht im himmlischen Original. Und doch hat sich dieser Ort auch etwas verändert, nachdem Jesus Mensch geworden war, gestorben war und leiblich auferstanden ist und leiblich in den Himmel aufgefahren ist, wo er nun als Mensch und Gott zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Die Ausleger sind sich nun nicht ganz einig darüber, wie diese beiden Beschreibungen hier, die in Vers 2 genannt werden, das Heiligtum und das wahrhaftige Zelt, miteinander zu verstehen sind. Und ich will das nicht einzeln aufdröseln, sondern mich auf eine Deutung beschränken, die mich persönlich überzeugt hat, auch wenn sie bei neueren Auslegern nicht mehr zu finden ist. Jesus Christus wird im Johannesevangelium vor allen Dingen häufiger als der Wahrhaftige bezeichnet. Ihr kennt das sicher. Jesus sagt, er ist das wahrhaftige Licht. Johannes 1, Vers 9. Oder das wahrhaftige Brot, Kapitel 6, Vers 23. Oder der wahrhaftige Weinstock, Kapitel 15, Vers 1. Kann es sein, dass mit diesem wahrhaftigen Zelt, wo hier die Rede ist, auch an ihn gedacht ist? Und ich glaube, hier verspricht sehr viel. Von Jesus lesen wir in Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist von Jesus die Rede und seiner Menschwerdung. Gott, der Mensch wurde und unter uns wohnte. Und ihr seht es auch in der Fußnote der Elberfelder Bibel. Wörtlich heißt es, er zeltete unter uns. Und hier ist von diesem Zelt die Rede. Also der Leib Christi, der sozusagen im Johannesevangelium auch als Zelt beschrieben wird, sein Leib. Ist Jesus vielleicht gerade eben hier, dieses wahrhaftige Zelt? Und in nächsten Kapitel des Johannesevangeliums spricht Jesus von seinem Leib als dem Tempel. In Johannes Kapitel 2, Vers 19 und folgende, Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel, diesen irdischen Tempel, vor dem sie stehen in Jerusalem, brecht ihn ab und in 3 werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 aufrichten? Okay. Und dann ging es eben nicht um diesen irdischen Tempel. Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes, heißt es dort. Sein Leib, sein irdischer Leib, sein Körper ist der Tempel, von dem er redet. Und das sehen wir ja dann auch in dieser, was ihm am Ende seines Lebens, also seines irdischen Lebens, auch zum Vorwurf gemacht wird, dass er gesagt hätte, ja, er will den Tempel abreißen. Nein, sie haben ihn falsch verstanden. Nein, es ging um seinen Tod, seinen leiblichen Tod am Kreuz. Und nach 3 würde er wieder auferstehen. Das war der Tempel, von dem er gesprochen hat. Das wahrhaftige Zelt, in dem Jesus Christus heute als Gottes hohe Priester im Himmel dient, ist sein menschlicher und erhöhter Leib, mit dem er als Mensch im Himmel uns mit Gott versöhnt. Und dieser menschliche Leib, durch den er uns mit Gott versöhnt hat, thront nun im Himmel und ist dort das wahrhaftige Zelt, in dem Jesus seinen Priesterdienst ausübt. Und damit nicht genug. Die Heilige Schrift zeigt uns auch, dass dieses wahrhaftige Zelt, dieser wahre Tempel, auch die Gemeinde Gottes auf Erden beschreibt. Gott hat im neuen Bund die Gemeinde als sein irdisches Zelt errichtet, in dem er wohnt. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 und 17, ermahnt uns Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr als Gemeinde. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 16, wird er noch deutlicher. Er spricht hier von der Gemeinde, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ähnliches finden wir in Epheser 2 und 1. Petrus 2. Jesus Christus, Gottes ewiger himmlischer Hohepriester, dient heute im himmlischen Heiligtum und in seiner irdischen Gemeinde, die heute der wahre Tempel Gottes, das wahrhaftige Zelt Gottes auf Erden ist. Nicht ein Gebäude, aber die Gemeinde, in der Jesus wohnt. Und wenn wir diese biblischen Zusammenhang begreifen, dann erschließen sich uns auch Stellen, wie wir sie beispielsweise im Epheserbrief lesen, wo es heißt im 2. Kapitel, er hat uns mit auferweckt und uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ich will das jetzt nicht weiter vertiefen, aber wir sehen diesen engen Zusammenhang zwischen Christus und seiner Gemeinde. Ihr sagt alle, ihr sitzt doch hier. Aber im Epheserbrief lesen wir sitzen mit Christus im Himmel, wo er als unser Hohepriester thront, wie wir es gerade im Hebräerbrief gelesen haben. Als Kinder Gottes sind wir Teil dieses wahrhaftigen Zeltes Gottes, der Gemeinde, und sind so ganz eng mit Jesus verbunden und haben heute schon unseren Sitzplatz in der Himmelswelt, wo er als unser wahrer Hohepriester majestätisch zur Rechten Gottes des Vaters thront. Das ist eine gewaltige Wahrheit, über die wir jetzt noch viel nachdenken könnten, was aber weit über das hinausgeht, was unser Text uns heute mitgibt. Aber halten wir das fest. Jesu Dienst geschieht heute. Er dient heute als unser Hohepriester im himmlischen Original. Majestätisch thronend, zur Rechten Gottes im Himmel. Und das beinhaltet auch seinen irdischen Dienst in Gottes wahrhaftigem Zelt, seiner irdischen Gemeinde. Und Jesu Dienst heute im himmlischen Original ist nicht losgelöst von seinem Volk. Ganz im Gegenteil, dieser Dienst ist aufs Engste mit uns verbunden. Er ist unser Hohepriester im himmlischen Originalheiligtum und er wohnt in seiner Gemeinde, seinem Zelt auf Erden. Aber welche Bedeutung hatte dann, wenn das so ist heute, der Dienst der alttestamentlichen Hohepriester? Was sie getan haben, war ja nicht falsch. Ihr Amt und auch die Stiftshütte und dann später der Tempel waren ja von Gott verordnet. Gott hatte ja geboten, so sollt ihr es tun. Sie waren von Gott eingesetzt worden und das auch nicht ohne Grund. Und das ist der dritte Punkt, den wir ansehen wollen. Jesu Dienst heute hatte eine irdische Kopie als Vorläufer. Ein vorläufiges Modell. Vers 3 bis 5. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die das sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er dem Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das ich dir auf dem Berg, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Nun, zunächst besteht die Aufgabe eines Priesters und dann ganz besonders eines Hohepriesters darin, im Heiligtum Opfer darzubringen. Das ist die Aufgabe eines Priesters gewesen. Das ist ein Kernbestandteil seines Dienstes. Wird hier in Vers 3 herausgegriffen, jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, was er darbringt. Und ohne dass es hier jetzt näher angesprochen wird, ist damit auch klar, wenn Jesus tatsächlich der wahre hohe Priester Gottes ist, dann muss auch er irgendetwas haben, was er als Opfer darbringt. Jesus muss ein Opfer haben, wenn er ein Priester ist. Und nur wenige Verse zuvor hat der Schreiber das uns bereits erklärt, dass der hohe Priester Jesus Christus gleichzeitig das einmalige und vollkommene Sühnopfer ist, durch das er uns mit Gott versöhnt. Kapitel 7, Vers 27, schauen wir noch einmal hinein. Der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst als Opfer dargebracht hat. Und im nächsten Kapitel erfahren wir noch mehr darüber. In Kapitel 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr mit dem lebendigen Gott dient. Es war also nötig, dass Jesus als hoher Priester ein Opfer hat, das er Gott opfern konnte. Und so war es nötig, dass er selbst, der vollkommene, sündlose, makellose Mensch und Gott, dieses Opfer ist. Er selbst, dieses vollkommene Sühnopfer, sich darbringt, um uns mit Gott zu versöhnen. Das Opfer des ewigen Hohepriesters Jesus ist sein ein für alle Mal für uns dargebrachtes Sühnopfer am Kreuz. Doch wenn er nun dieses einmalige Sühnopfer auf Erden dargebracht hat, am Kreuz, so musste er, und das ist die Logik, die hinter unseren Versen hier steht, dieses Opfer doch im himmlischen, diesen Priesterdienst doch im himmlischen Heiligtum ausführen. Denn, und das ist der Gedanke, der hier dahinter steht, in Vers 4, wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die das sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Wir hatten das im 7. Kapitel gesehen, Jesus hätte aufgrund seiner Abstammung kein irdischer Priester sein können. Könnt ihr nochmal mit hineinsehen, in Kapitel 7, ab Vers 11. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum, also das alttestamentliche Priestertum, erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen, welche Notwendigkeit bestand da noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars hatte, denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Als Mensch auf Erden hatte Jesus im irdischen Heiligtum keinen Zugang zu diesem Heiligtum, weil er aus dem Stamm Juda war und kein Levit. Der aaronitische Hohepriester brachte zwar einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, das Opferblut ins Allerheiligste der Stiftshütte, später in den Tempel, um so Sühnung für das Volk zu erwirken. Nun ist Jesus der hohe Priester und er soll uns mit Gott versöhnen und er bringt dieses Opfer, dieses einmalige, vollkommene Opfer seiner selbst am Kreuz dar. Und wo bringt er das Opferblut hin, um uns mit Gott zu versöhnen? Und er macht es nur vortrefflicher und vollkommen ein für alle Mal und tritt ein mit seinem Opferblut des Sühnetods am Kreuz in das himmlische Heiligtum. Er kann seinen Dienst unmöglich auf Erden versehen, heißt es hier in Vers 4, weil er kein Levit ist. Und somit ist klar, dass sein Dienst heute im himmlischen Heiligtum, dem wahrhaftigen Zelt, geschieht, ja, und dort geschehen muss. Er, der wahre hohe Priester, konnte das nicht auf Erden erfüllen, sondern musste in dieses Originalheiligtum, in den Himmel einziehen, um uns dort mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Aber was geschieht, oder besser, was geschah dann in diesem irdischen Heiligtum durch den Dienst der levitisch-aaronitischen Priester? Was hatten die getan? Welche Bedeutung hatte das? Vers 5, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten, denn sie zuspricht, er, spricht Gott, dass du alles nach dem Muster machst, was ich dir auf dem Berg, was dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Der Dienst Jesu heute, der Dienst, den Jesus heute tut in dem original himmlischen Heiligtum, hatte eine Kopie hier auf Erden, eine irdische Kopie. Und das war einst die Stiftshütte und später der Tempel. Aber das war nur eine Kopie, ein Abbild, ein Schatten von dem, was Jesus heute als der wahre Hohepriester tut. Wie können wir uns das vorstellen? Es ist so Sommer, manche von uns überlegen, in den Urlaub zu fahren. Man hat vielleicht eine Idee, wo man hinfahren möchte. Und wir informieren uns. Wir gucken uns vielleicht ein Reiseprospekt an. Wir gucken uns heute vielleicht Bilder im Internet an, vielleicht auch ein Video. Oder ganz fortgeschritten, wenn wir in die Zukunft sprechen, vielleicht ein kleiner Rundgang in Virtual Reality. Und doch ist es alles nicht das Echte. Wir haben zwar eine Idee, wir wissen so ungefähr, wir schauen uns eine Karte an, wir können uns vorstellen, wie das in echt dort ist, aber es ist nur so ein Abbild. Vielleicht haben wir einen schönen Bildband von der Gegend, wo wir hinfahren wollen. Und doch fahren wir hin, weil es nicht echt ist, es ist nur Papier. Und so ist dieses alttestamentliche Heiligtum und dieser alttestamentliche Priesterdienst schon ein Abbild, auch ein sehr genaues Abbild von dem, was das echte Original ausmacht. Aber es ist eben nicht das Echte. Es ist nur ein Schatten, ein Bild, eine Kopie. Mose hatte ganz genaue Anweisungen von Gott, wie dieses Heiligtum, das er bauen sollte, aussehen sollte. Wenn ihr das lest in 2. Mose, da kommt erst diese ganz detaillierte Beschreibung. Manch einer denkt, ach, jetzt habe ich es geschafft. Und dann kommt genau diese genau detaillierte Beschreibung. Und er macht es genauso und wird alles nochmal genau erklärt. Ja, genau so, wie Gott gesagt hat. Genau so exakt baut er das. Aber es war im Ergebnis doch nur eine Kopie des Originals. Es war eben nicht das Original. Ein von Menschenhand errichtetes Abbild, ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit, und erinnert euch noch einmal, was hier in Vers 2 steht, des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Ganz anders das irdische Heiligtum, das zwar nach der Vorschrift Gottes errichtet wurde, aber von Menschenhand, irdisch und so vergänglich, dass heute nichts mehr davon über ist. Der Dienst Jesu heute hatte eine irdische Kopie, die nun mit seinem vollkommenen Sühnetod und seinem Eingang in das himmlische Heiligtum ihre Bedeutung komplett verloren haben. Jesus dient heute als Gottes ewiger Hohepriester im wahren himmlischen Originalheiligtum, und so übertrifft Jesu Dienst heute alles, was je vorher war. Jesus Christus dient heute als Gottes hohe Priester im himmlischen Originalheiligtum, dem wahrhaftigen Zelt. Das passiert gerade auch jetzt, in diesem Augenblick. Und damit ist klar, dass das auch für uns von größter Bedeutung ist. Und das wollen wir abschließend miteinander bedenken. Jesu Dienst heute für uns. Was bedeutet das für uns? Wir können heute das wahrhaftige himmlische Heiligtum nicht sehen. Ihr kennt vielleicht diese gotteslästerlichen Worte von Juli Gagarin, dem Menschen im ersten All, der sagt, ich sehe hier keinen Gott. Du kannst gucken, du siehst nichts. Wir können es nicht sehen. Wir können es nicht riechen, nicht schmecken. Wir haben keine Vision wie Jesaja, wo wir auf einmal einen Einblick bekommen in die himmlische Herrlichkeit. Aber wir wissen, dass Jesus heute dort als unser Hohepriester dient. Und wir sind keine Luftschlossarchitekten, die an einen Menschen, von Menschen erdachte Fantasiewelt glauben, wie in irgendeinem Fantasy-Roman, wo sich wunderbare Welten ausgedacht, die Schreiber sich wunderbare Welten ausdenken, die aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Wovon wir hier sprechen, das ist echt, das ist Realität. Die Realität des Himmels in seiner himmlischen Heiligtum mag zwar heute unserer sinnlichen Wahrnehmung entzogen sein, aber es gibt sie wirklich. Sie ist wahrhaftig vorhanden, auch wenn wir sie nicht sehen können. Und tragischerweise leben wir in einer Zeit, in der seit wenigstens 200 Jahren die humanistisch aufgeklärte, materialistische Weltsicht unsere Welt immer mehr in Beschlag nimmt und diesen Teil der Wirklichkeit, und ich rede hier nicht von Fantasiewelt, sondern von Realität, diesen Teil der Wirklichkeit, die wir nicht sehen können, einfach ausschließt und sagt, gibt's nicht, können wir nicht sehen, existiert nicht. Und das ist ein großer Fehler. Das Leben unter der Sonne, wie es der Prediger beschreibt, ohne diese himmlische Wirklichkeit, wird immer nur ein Haschen nach Wind sein. Und noch einmal, wir reden hier von Wirklichkeit, von Realität, nicht von ausgedachter religiöser Fantasie. Dieses himmlische Heiligtum, den Himmel, gibt es wirklich. Aber auch dort, wo Menschen an die Wirklichkeit der nicht sichtbaren himmlischen Welt glauben, fällt ihnen das oft nicht leicht. Und nehmen wir uns da nicht so schnell aus. Als Menschen hier auf Erden haben wir irgendwie die Neigung, dass wir uns nur sehr schwer damit abfinden können, dass wir es halt eben nicht sehen können, nicht schmecken, hören, fühlen können. Und das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Vielleicht eines der bekanntesten Beispiele. Denkt an das Volk Israel. Wie mächtig hat sich Gott ihnen offenbart. Sie sind Sklaven in Ägypten. Sie rufen zu Gott. Sie wissen, es gibt Gott. Wir können ihn nicht sehen, aber er kann uns helfen. Und er hilft. Und er greift ein. 10 mächtige Plagen und er holt Israel raus aus der Sklaverei in Ägypten. Und er blamiert diese ägyptischen Götzen, die in diesen 10 Plagen auch extra besonders eigentlich angesprochen werden, als schwache, falsche Götter. Der eine wahre Gott zeigt, ich bin Gott, ich allein und kein anderer neben mir. Und er führt sein Volk aus Ägypten heraus, durchs Meer und hinter ihnen ertrinkt die ägyptische Armee und er speist sie mit Himmelsbrot und gibt ihnen Wasser aus dem Felsen zu trinken. Was für ein Erleben. Und dann ist Mose mal ein paar Tage auf dem Berg. Gehen sie zu Aaron und sagen, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Und er macht ein gegossenes Kalb und sagt, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. So schnell geht das. Sie konnten es nicht ertragen, dass sie Mose gerade nicht da ist und sie nicht sehen und erleben. Schaut euch den Irrwahn der römischen Kirche an, die in ihrem selbst erfundenen Priesterdienst, in ihren selbst erdachten Zeremonien, die keine biblische Grundlage haben, versuchen irgendwie Gott zu gefallen. Das ist selbstgemachter Aberglaube und es ist Götzendienst. Gott möchte auf keine andere Weise verehrt werden, als auf die, die er in seinem Wort geboten hat. Und wir Menschen sind so sehr geneigt dazu, hier irgendetwas dazu zu basteln. Das finden wir auch bei Pfingstgemeinden, bei charismatischen Gemeinden, bei manchen evangelikalen Gemeinden, wo immer. Wir wollen nicht nur auf andere zeigen und weisen, aber dieses Phänomen, irgendwie Gott erleben und spüren zu können. Manche erleben das in irgendwelchen Worship-Gottesdiensten mit bombiger Musik und da kommen Gefühle auf und das ist toll und das ist fantastisch. Aber es ist dieses Bestreben, irgendwie Gott erfahrbar zu machen, Gott, den wir nicht sehen können in seinem himmlischen Heiligtum. Und noch einmal, Gott möchte auf keine andere Weise verehrt werden, als auf die, die er in seinem Wort geboten hat. Die alttestamentliche Kopie des himmlischen Originals war von Gott geboten, aber nur für eine bestimmte Zeit. Und diese Zeit ist vorbei. Sie hat mit Jesu Dienstantritt als himmlischer Hohepriester ihre Bedeutung verloren und ist abgetan. Das brauchen wir heute nicht mehr. Und jeder Versuch, Gott auf irgendeine ähnliche Weise sinnlich begreifbar hier auf Erden zu ehren, ist keine Kopie, sondern eine Fälschung. weil Gott nichts dergleichen geboten hat. Und Johannes warnt uns in seinem Brief am Ende: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Hütet euch davor. Hüten wir uns davor, das Original durch eine Fälschung zu ersetzen oder mit einer Fälschung zu ergänzen oder was auch immer. Hüten wir uns davor. Jesus Christus ist heute im Originalheiligtum und dient dort, auch wenn wir ihn nicht sehen können, aber es ist Wirklichkeit. Und Gottes wahrhaftiges Zelt, sein himmlischer Tempel, reicht auch in diese Welt hinein. Die Gemeinde ist der Ort, den Gott dazu bestimmt hat, dass er dort in besonderer Weise wohnt. Es geht nicht um ein Gebäude, sondern es geht um die Ortsgemeinde, die zusammengebunden ist von solchen, die durch seinen Sühnetod erlöst Kinder Gottes sind. Und hier hat Gott gesagt, hier in dieser Mitte wohne ich. Ihr seid mein Tempel. Wir, die Gemeinde, sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. 2. Korinther 6, Vers 16. Ist das nicht wunderbar? Lass uns darauf Acht haben, liebe Geschwister, dass die Gemeinde tatsächlich sein heiliger Tempel ist, ein Ort, der heilig und rein gehalten wird und von Gottes Geist erfüllt wird. Lasst uns danach trachten. Dieser Abschnitt in 2. Korinther 6, aus dem dieser Vers ist, er handelt davon, dass wir uns für Gott rein erhalten sollen und uns vor jeder Verweltlichung und von jedem Götzendienst fernhalten sollen, denn das hat nichts zu tun mit Gott. Und lasst uns die Worte Jesu eine Mahnung sein, die er über den heruntergekommenen irdischen Tempel sprechen musste, Markus 11, Vers 17. Er sagt dort: Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Die Gemeinde Jesu auf Erden steht immer in dieser Gefahr, auch so zu einer Räuberhöhle zu verkommen, wenn wir nicht darauf Acht haben und den Tempel Gottes reinhalten. Liebe Geschwister, wir als Gemeinde sind Gottes heiliger Tempel. Wir sind als Gemeinde des neuen Bundes Gottes irdisches Original im des himmlischen Originals und lasst uns nun würdig dieser Berufung auch wandeln und leben miteinander. Jesu Dienst für uns heute bedeutet aber auch, dass er seit fast 2000 Jahren unser Hohepriester im himmlischen Heiligtum ist und Gottes vollkommenes Sühnopfer in diesem Heiligtum darbringt. Ich hatte eingangs davon gesprochen, wie unstet, wie wandelbar, wie vergänglich unsere Welt ist. Jesus ist und bleibt derselbe. Er ändert sich nicht. Und das gibt uns Halt. Und das gibt uns Sicherheit in dieser stets sich verändernden und sich wandelnden Welt. Und mögen sich die technischen Geräte verändern und mögen sich die Kommunikationswege verändern, mag sich die Politik ändern und was auch immer alles ändern, Jesus ist und bleibt derselbe. Er ist heute unser Hohepriester, wie es gestern war, und er wird es morgen noch so sein. In Hebräer 6 haben wir in Vers 19 gelesen, mit ihm haben wir einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, der in das Allerheiligste hineinreicht. Genau das dürfen wir mit ihm erleben, als unserem Hohepriester heute. Dieser Dienst heute gibt uns sicheren Halt in dieser Welt. Er ist unwandelbar, wirklich und echt in alle Ewigkeit. Und alles andere, alle irdischen Dinge sind vergänglich, sie wandeln sich, aber er ist und bleibt derselbe. Dieser Dienst für uns heute besteht dann aber vor allen Dingen auch darin, dass er unsere Sünde, die wir heute begehen, sühnt und uns heute mit dem Vater versöhnt. Johannes schreibt im ersten Brief, im zweiten Kapitel: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Er ist heute dort unser Sühnopfer vor Gott, das uns mit Gott versöhnt. Er ist unser Hohepriester und unser vollkommener Sühnopfer. Heute. Bist du mit Gott versöhnt? Hast du Vergebung für deine Sünde empfangen? Ist Jesus Christus dein Hohepriester und dein Sühnopfer, durch das du mit Gott versöhnt wirst? Das ist entscheidend. Jesu Dienst als Hohepriester heute, diesen Dienst brauchst du, ganz persönlich. Wir wurden schon mehrmals ermahnt im 3. und 4. Kapitel dieses Briefes durch ein Wort aus dem 95. Psalm. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie zu Meriba am Tag von Massa in der Wüste. Wenn du heute in diese Gemeinde gekommen bist, an den Ort, bei dem Gott bei den Menschen wohnt, und du nun seinen Ruf vernimmst, dann folge diesem Ruf und komm zu Jesus. Rufe ihn an als deinen Erlöser und Heiland, der dich mit Gott versöhnt. Jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Jesus öffnet dir heute die Tür zum Gnadenthron Gottes. Und er kennt dich. Er kennt deine Nöte. Er kennt deine Sünde. Er kennt deine Schwachheit. Er weiß, wer du bist. Und er hält seine Arme auf und er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er lädt dich ein. Und wir haben, heißt es im 4. Kapitel des Briefes hier, nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern in allem gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Komm zu Jesus. Er lädt dich ein. Er will auch dein Hohepriester sein. Er will dich mit Gott, dem Vater, versöhnen. Jesus ist der Allerwichtigste. Sein Dienst heute übertrifft alles, was je vor ihm war und wird durch nichts und niemand je übertroffen werden. Vor ihm, neben ihm und nach ihm gibt es niemand, der so wichtig ist wie er. Ist Jesus mein Heiland? Sitze ich in ihm, zur Rechten Gottes in der himmlischen Herrlichkeit, wie wir es im Epheserbrief gelesen haben, bin ich sein, gehöre ich Jesus. Jesus ist der Allerwichtigste für dich heute, morgen, in alle Ewigkeit. Du brauchst ihn. Er ist heute für dich da, als dein Hohepriester, der dient im Heiligtum vor Gott, dem Vater. Er kann dich heute mit Gott, dem Vater, versöhnen. Und er ruft dich. Wir lesen es am Ende der Heiligen Schrift. Komm, und wer höre, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der bietet es dir an. Komm und lass dich versöhnen mit Gott, dem Vater. Lass dich einladen. Komm zu Jesus, solange es heute heißt. Er dient heute seiner Gemeinde, dir, dem Sünder, um dich von deiner Sünde freizumachen und dich von Gott, mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Als dein Hohepriester möge Gott uns dazu Gnade schenken. Amen.